Vor 2 Wochen in Kassel wollte ich auch so ganz sportlich auf die Bühne springen und hab da irgendwie die letzte Stufe verfehlt. Glücklicherweise konnte ich mich auffangen. Was wäre das peinlich geworden, ich sag's euch. Letzter Teil unserer Serie über Gefühle, Emotionen. Wir haben festgestellt, Gefühle können ganz ordentliche Diener sein, aber sind katastrophale Herren. Manchmal denken wir zu hoch von uns, manchmal zu niedrig. Gott will uns echt helfen, dass wir mit unserer Gefühlswelt klarkommen. Und dazu soll diese Predigtserie auch dienen. Manche Emotionen sind schön und hilfreich, andere wiederum absolut zerstörend. Wir haben gesehen, was für eine schöne Emotion die Freude ist im ersten Teil. Und dass du auch maßgeblich beteiligt daran bist, wie viel Freude in deinem Leben ist. Im zweiten Teil, dann haben wir uns Gedanken gemacht über Wut, Ärger und Zorn. Und dass es solche Gefühle gibt. Und dass das ganz unterschiedliche Auswirkungen haben kann, je nachdem, in welche Richtung wir das bringen. Auch das kannst du auf unserer Homepage nachhören. Dann haben wir über Angst und Furcht das letzte Mal gesprochen. Und heute möchte ich über Stolz und Scham sprechen. Scham ist ja ein Gefühl, Stolz eher so eine negative Charaktereigenschaft, aber die gehören sehr, sehr eng zusammen. Darum möchte ich heute über Stolz und Scham sprechen. Genau die beiden Dinge haben mich in der letzten Woche auch an einem Tag beziehungsweise an 2 Tagen erwischt. Ich durfte Sprecher sein bei unserer Pastorenkonferenz deutschlandweit. Ich hatte einen Workshop zu halten und habe eingeleitet mit 2 Studien, die sich damit befasst haben, wie die Entwicklung der Kirchen in unserem deutschen Land sind. Im Vorfeld dachte ich noch bei dieser einen Studie, die ich entnommen habe aus der evangelischen Zeitschrift Idea Spectrum, du solltest nochmal die Quellenangabe dir vornehmen und schauen, wo du das und wann du das genau gelesen hast. Aber wie das so ist, die Zeit verfliegt manchmal viel zu schnell und dann war der Workshop schon da und ich habe mich nicht mehr um die Quelle gekümmert. Und habe mein Teil dann gebracht und es gab einen Part Frage-Antwort. Und der allererste, der eine Frage gestellt hat, stellte sich folgendermaßen vor. Mein Name ist sowieso. Ich bin Redakteur von Idea Spectrum. Kurz rutschte mir das Herz in die Hose. Ich dachte, nein, Markus, jetzt sitzt du voll in der Tinte. Er sagte, Pastor Oppermann, ich habe da doch eine Frage und ich war eigentlich der Meinung, ich weiß, was jetzt kommt, aber es entspannte sich augenblicklich, weil er sagte, ich habe noch gar nichts vom Gospel aus Baden-Baden gehört. Das ist übrigens ein grober Fehler. Und dann sagt er, können Sie die Kirchengemeinde etwas vorstellen? Und auch sich selbst. Und das habe ich dann sehr gerne getan, war erleichtert. Am nächsten Morgen in aller Frühe schrieb mir ein Kollege und sagte, oh, da ist schon ein Artikel erschienen über deinen Workshop in Idea Spectrum. Ich habe ihn dir gerade mal zugefügt. Dann habe ich es gelesen und es war alles so mega positiv geschrieben und auch inhaltlich, das, was ich so gesagt habe, hat auch gepasst. Dann habe ich mich gefreut und ich dachte so in der Predigtvorbereitung, oh, wie eng doch Scham und Stolz beieinander liegen können. In einem Moment schämst du dich, eine Nacht drüber geschlafen, erwischt dich der Stolz. Scham und Stolz kennt jeder hier im Raum und auch die, die online dabei sind, das kennt jeder. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, wollen uns das mal anschauen. Ich möchte zuallererst damit beginnen mit der Aussage, dass Stolz und Scham ein gefährlicher Zustand sind. Ist Stolz eine Sünde? In unserem deutschen Sprachgebrauch verwenden wir manchmal das Wort Stolz in einem positiven und auch nicht in einem sündigen, in einer sündigen Art und Weise. Zum Beispiel, wenn ich sage, wow, bin ich stolz auf unsere Kirchengemeinde, aufs Gospelhaus, wie gut ihr alle auch durch diese harten Zeiten, wie wir da durchgegangen sind und die Einheit bewahrt, dann würde ich sagen, ist die Aussage okay. Aber im Sprachgebrauch der Bibel ist Stolz immer negativ belegt. Überhaupt nichts Gutes, sondern eine absolute Sünde. Scham dagegen kommt in der Bibel viel besser weg. Ist Scham eine Sünde? Scham ist die Folge von Sünde. Da ist vorher etwas schiefgelaufen und dann schämt man sich dafür. Warum ist Stolz und Scham, warum liegen die so eng beieinander? Nun, weil Stolz oft versucht, in der Situation des Schämens den Weg der Besserung zu versperren. Der Stolz will alles daran setzen, dass wir nicht umkehren von einer Fehlhaltung. Kurze Definition zu Stolz. Du kannst sagen, es ist eine innere Einstellung, dass man sich erhebt und sich auf die eigene Leistung beruft. Über Freude, Besitz oder irgendein etwas anderes, was man gemacht hat, das sich über andere Menschen erhebt. Ich definiere meinen Wert über etwas, was ich habe und andere eben nicht. Es hat nicht immer auch mit Geld zu tun, sondern kann eine ganze Brandbreite einnehmen. Stolz wird oft selbst gar nicht wahrgenommen. Ich bin jetzt 27 Jahre als Pastor im vollzeitlichen Dienst. Ich kann mich nicht erinnern, dass schon mal jemand zu mir in die Seelsorge gekommen ist und gesagt hat, oh Markus, ich bin so stolz. Ist noch nie passiert. Ich habe gehört bei einem Kollegen, dass eine Frau zum Gespräch kam und diese Frau hat gesagt, Pastor, ich brauche Befreiung von Stolz. Dann sagt er, warum, wie hast du das festgestellt? Sie sagt, jeden Sonntag, wenn ich in den Gottesdienst gehe, mich umschaue, stelle ich fest, ich bin die schönste Frau. Da sagt der Pastor auch, Schwester, du kannst dich komplett entspannen. Da ist kein Stolz in deinem Leben. Du hast ein anderes Leiden, für das ich gern beten will, dass deine Augen wieder geheilt werden. Stolz wird selbst nicht wahrgenommen. Stolz fühlt sich schön an, aber das Tragische ist, es macht komplett einsam. Je höher du von dir denkst, umso weniger gemeinschaftsfähig wirst du. Das ist ein ständiger Wettbewerb, ein ständiges Vergleichen mit anderen Leuten. Stolz übrigens freut sich nicht über den Erfolg von anderen. Stolz ist böse und manipulierend. Stolz ist in der Definition zerstörend und es ist nichts, aber auch absolut nichts Gutes am Stolz. Stolz ist die Ursache für allen Übel in dieser Welt. Es ist ein Gift, das Beziehungen zerstört. Es nimmt uns die Sicht, wie Gott die Dinge beurteilt. Und früher oder später bricht der Stolz immer zusammen. Jesus berichtet einmal von einer Hochzeit und er sagt, da ist jemand dazugekommen, er wurde eingeladen und er setzt sich ganz nach vorne, aber dieser Platz war nicht für ihn bestimmt und er wird zurückgewiesen und wie peinlich das doch ist. Und er sagt dann, setzt euch doch lieber nach hinten und wenn ihr dann nach vorne gebeten werdet, ist das umso schöner. Weil wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. War bei einer Hochzeit, jetzt schon eine ganze Weile her, und ich kam mit einem Mann ins Gespräch nach der Trauung. Er fing an zu erzählen und je länger, je mehr beschlich mich ein ganz ungutes Gefühl, weil er hat angegeben in den höchsten Tönen. Weißt du, kennst du so Gespräche? Das ist so ätzend. Mein Porsche, meine Villa, meine Yacht und meine kleinen Kinder, die schon ein unglaubliches Handicap im Golf haben. Ich habe dann gefragt, was ist ein Handicap im Golf? Jahre später höre ich, dass genau dieser Mann ins Gefängnis kam, weil er eine andere Person betrogen hat. Hochmut kommt vor den Fall. Jetzt sage ich nicht, dass jeder, der Stolz in seinem Leben hat, gleich in den Knast kommt. Dann wären ja die Gefängnisse Deutschlands übervoll. Aber ich sage, dass es ein ganz gefährlicher Zustand ist, wenn er länger anhält. Kurze Definition zu Scham. Scham zeigt uns auf, dass wir versagt haben und Das Problem der Scham ist, wenn es ein längerer Zeitraum ist, es sagt nicht nur, du hast ein Problem, sondern Scham sagt dir, du bist das Problem. Und auch das ist, wenn es länger andauert, extrem zerstörend. Psalm 44, Vers 16, da heißt es, täglich habe ich meine Schande vor Augen. Wow, was für ein Zustand, hä? Psalmist sagt, täglich habe ich meine Schande vor Augen, die Schamröte steigt mir ins Gesicht. Man müsste denken, dass Scham gegen den Stolz geht, aber das stimmt so nicht. Der Stolze wird immer versuchen, seine Scham, so gut es geht, wegzuschminken. Dass man es nicht sieht, dass da ein Mangel da ist im Leben, dass etwas eben nicht in Ordnung ist. Drei Gemeinsamkeiten von Stolz und Scham. Nun, gefährlich sind sie beide, wenn es ein längerer Zustand ist. Erstens, zweitens, beides ist kein erstrebenswertes Ziel. Und drittens, es ist ein klares Signal, wie die Kontrollleuchte im Auto, dass etwas nicht in Ordnung ist. In den Sprüchen im 6. Kapitel spricht Gott davon und er sagt, ich hasse Hochmut. Er wendet sich ganz entschieden gegen Stolz und gegen Hochmut. Warum ist das so? Nun, weil der Stolz aus einem Engel einen Teufel gemacht hat. Der Ursprung von Stolz, du wirst es kaum glauben können, aber überraschenderweise, der Ursprung von Stolz war im Himmel. Da gab es einen Engel, der war zuständig für die Anbetung Gottes. Ein mächtiger, ein schöner Engel. Engel sind geschaffene Wesen von Gott. So wie du und ich geschaffen sind, so sind auch Engel. Aber dieser eine Engel, der dachte irgendwann, die Anbetung geht jetzt nicht mehr in Richtung Gott, sondern die Anbetung geht in meine Richtung. Und er wollte sich erheben. Und du kannst das nachlesen im Alten Testament, im Hesekiel, beim Propheten Hesekiel im 28. Kapitel. Da spricht der Teufel von sich als Engel. Er sagt, oh, voll Weisheit und Schönheit bin ich doch. Und im Jesaja, im 14. Kapitel, da möchte ich einfach das mal vorlesen, da heißt es vom Teufel, du hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über Gottes Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf, dann bin ich dem höchsten Gott gleich. Hey, der Teufel wollte auf der Ebene Gottes stehen. Das ist ihm nie gelungen und es wird ihm auch nie gelingen. Ganz im Gegenteil, Gottes Wort hat gesagt, dass Gott in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha der alten Schlange den Schädel zertreten hat. So, der Teufel wird niemals, auch nur annähernd, in der Liga Gottes spielen können. Niemals, es ist unmöglich. Aber er hatte gedacht, dass ihm das gelingt. Wenn du mit Stolz zu tun hast, dann wird das sichtbar. Vielleicht nicht zunächst für dich selber, aber andere Menschen bekommen es mit. Und zuallererst eben Gott. Der Ursprung von Scham wird auch überraschend sein für dich. Der Ursprung von Scham war im Paradies. Wir springen mal rein ins Erste Buch Mose, Buch Genesis, 3. Kapitel. Da heißt es von der Eva, sie schaute den Baum an. Er sah schön aus. Hätte sie lieber Adam angeschaut. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würden sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand. Hey Adam, was machst du? Auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Da war der Moment, da kam die Scham ins Leben der Menschen hinein. Etwas ist nicht in Ordnung. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschutz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Scham kann einen Weg raus aus der Sünde, aus der Not bieten, wenn sich nicht der Stolz dazwischen stellt. Die angemessene Reaktion auf Scham gibt eine Chance der Wiederherstellung von Beziehungen. Der Stolz zerstört alles. Im Garten Eden, die Verbindung zu Gott. Das, was so wunderbar war, was so schön war, so eng, so intim, so freundschaftlich. All das war in einem Nu zerstört. Die Ursünde kam in die Welt und die Scham wurde freigesetzt. Ein paar Signale für Stolz und fehlenden Scham im Leben von uns Menschen. Ich dachte so, natürlich kein einziger von uns will vorsätzlich stolz sein. Das ist etwas, wir werden in diese Welt hineingeboren und du musst gar nichts dazu tun, dass sich das entwickelt. Es ist wie Unkraut. Stolz ist oft auch eine logische Konsequenz von Fehlern, die in der Kindheit entstanden sind, von Sünde, die in Familie herrscht. Stolz lenkt den Blick von Gott weg und immer auf mich selbst, in allen unterschiedlichen Erscheinungsformen. Oft, wenn Kinder das Gefühl hatten, sie sind zu kurz gekommen, kann sich das aufbauen und es äußert sich sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel durch mangelnde oder gar fehlende Sündenerkenntnis. Im Buch Zephania, im 3. Kapitel, Vers 5, da heißt es von den Leuten in Jerusalem, sie kennen keine Scham. Sie tun genau das, was Gottes Willen widerspricht. Sie weigern sich, Fehler und Schuld zuzugeben, Verantwortung zu übernehmen. Du wirst es nicht gern hören, aber du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut und darum machst du Fehler. Alle sagen Amen. Nur der Dumme lernt nicht aus den Fehlern, nur der Stolze weigert sich, es zuzugeben. Viel besser ist, Verantwortung zu übernehmen. Es würde die Basis vom Stolz erschüttern. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, ich habe keine Quelle dazu. Weiß nicht wer, aber ich fand die Aussage gut. Ein stolzer Mensch schiebt die Schuld immer auf die anderen, während er selbst immer einen Vorwand findet. Ein stolzer Mensch nimmt alles sehr persönlich, ist leicht gekränkt. Wenn du bei dir feststellst, dass jede Bewertung, die gemacht wird, gleich als Ablehnung, das Gefühl der Ablehnung in dir hervorruft, dann solltest du mal darüber nachdenken, ob da nicht Stolz da ist. Einfach mal sich selbst prüfen, einfach mal schauen, hey, was ruft es denn hervor, wenn jemand etwas Kritisches in meine Richtung bringt? Stolz zeigt sich oft auch im Leben, wenn Menschen sich in eine Scheinwelt zurückziehen, versuchen, das zu kompensieren, den Mangel, der da offensichtlich da ist. Eine Scheinwelt, die aufgebaut wird, die sich auch in Form von Selbstmitleid oder Verteidigung äußert. Es wird alles daran gegeben, dass niemand diese Scheinwelt durchbricht, weil in dieser Scheinwelt ist man ja König oder Königin. Aus diesem Grund gilt es, alles zu bewahren, diesen Schein. Oft bei introvertierten Menschen ist das der Fall, bei Extrovertierten, die werden dann oft sehr verletzlich in ihrem Stolz, reagieren mit Aggressionen, lassen ein Schlachtfeld von zerstörten Beziehungen zurück, alles durch Stolz. Immer mit dem Antrieb, ich muss mich positionieren, ich muss mich ins richtige Licht stellen, all das Formen von Stolz. Kritik und Richten, stolze Menschen müssen immer über anderen stehen, wissen alles besser, verurteilen, kritisieren. Stolz geht so oft auch mit einem religiösen Geist daher. Gott hat mir gesagt. Also ich bin so dankbar, dass Gott oft in mein Leben hineinspricht. Aber ich weiß auch, ich brauche in meinem Leben Menschen, die auch in meine Situation hineinsprechen dürfen und denen ich es mitteile, wenn ich den Eindruck habe, Gott hat in einer gewissen Weise in mein Leben gesprochen. Und je größer die Entscheidungen sind, umso mehr beziehe ich gute Ratgeber mit hinein und mache die Sache nicht einfach mit mir und mit dem lieben Gott aus. Wenn Menschen kommen und sagen, ja, Gott hat mir gesagt, oder sie reden mit keinem anderen darüber, denke ich, oh, wow, vielleicht kann es ein bisschen kleiner sein, die Währung. Geistliche Besserwisserei. Ich glaube, das ist schon auch ein Grund, warum sich Stolz in Kirchen so gut verbergen kann. Empfindlichkeit, ich habe es schon gesagt, Selbstmitleid und Minderwertigkeitsgefühle. Viele Menschen baden tagelang und nächtelang im Selbstmitleid. Denken, sie sind die Ärmsten dieser Erde. Keinem geht es so schlecht wie mir selbst. Anstatt mal die Augen aufzumachen und zu sagen, hey, wie privilegiert sind wir in Deutschland, ihr Lieben? Applaus Jakobus schreibt im 4. Kapitel im 6. Vers, Gott widersteht den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Gott stellt sich also gegen den Stolzen. Und weißt du was? Das ist ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Gott widersteht dem Hochmütigen. Du kannst in einem stolzen Lebensstil keine Gunst Gottes erwarten. Es wird nicht funktionieren. Stolz zerstört immer Beziehungen. Das ist das Brutale. Wir haben es vorhin gesehen. Da war dieser Stolz, ich will so weise sein wie Gott. Da waren Adam und Eva, die haben gesagt, oh, wenn wir von dieser Frucht nehmen, sie hörten auf die Verführung des Teufels und sagten, oh, dann werden wir so viel Einsicht bekommen wie Gott. Und was passiert? Die Beziehung zu Gott wird zerstört. Die Beziehung zu uns selbst wird durch Stolz, durch ein falsches Selbstbild zerstört. Beziehung zu anderen Menschen. Stolz sagt ja, ich bin besser wie der andere. Aus diesem Recht kann ich auch beurteilen. Und weißt du, wie schnell kommt man da reinrutschen? Sich zurückziehen aus Beziehungen. Der Stolz, wie viele Ehen hat er auf dem Gewissen? Weil man nicht mehr bereit ist, aufeinander zuzugehen. Und man denkt, mit einer neuen Beziehung wird das geregelt. Wird es aber nicht geregelt, weil du nimmst den Stolz mit in die neue Ehe. Genauso, Wechsel in Kirchen, Gemeinden. Wie oft habe ich das erlebt? Religiöse Besserwisserei, Überheblichkeit, Kritiksucht. Und dann denkt man, man geht in eine andere Kirche und vergisst, da sind auch Menschen und man nimmt sich ja selber auch mit. Ich weiß, dass Menschen heute hier sind, die sagen, ich schäme mich über manche Situationen und manchen Fehler in meinem Leben, über falsche Entscheidungen, die ich getroffen habe. Wenn das Gefühl aufsteigt, du die Situation jetzt präsent sind, hey, es gibt einen Weg daraus. Und darüber möchte ich gerne sprechen, weil ich finde es so gut. Es gibt einen Weg raus aus Scham und Stolz und das heißt Demut. Ein Wort, ein schönes, altes, deutsches Wort, Demut. Ist nicht mehr so populär in unserer Gesellschaft, aber es ist der Weg raus aus der Scham und aus dem Stolz. Die Demut zerbricht dem Stolz das Genick. Demut siegt über den Stolz. Es ist der Weg. Demut ist ein absolut erstrebenswertes Ziel. Demut bedeutet, ich komme zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich verabschiede mich von meiner Scheinwelt. Ich komme hinein in das Leben, nehme es wahr als ein gottgegebenes, mit göttlichen, schönen Plänen der Zukunft. Das heißt Demut. Demut ist nichts Schmieriges, Schleimiges, Komisches, Ätzendes. Nein, Demut ist der Weg raus aus der Scham und dem Stolz. In der Demut sage ich, Jesus, ich bring dir mein Leben mit allen Fehlern der Vergangenheit. Danke, dass du meine Sünde genommen hast, ans Kreuz von Golgatha genagelt. Meine Sündenlast hast du genommen und hast sie in die tiefsten Tiefen der Meere versenkt, wo niemand sie mehr herausholt. Wenn ich meine Schuld bekenne, sagt die Bibel, dann ist er treu und gerecht und reinigt mich von aller Schuld. Das ist Gospel, das ist Evangelium. Was bin ich dankbar dafür, dass es einen Weg raus gibt aus der Scham und aus dem Stolz. Demut schaut weg von den eigenen Leistungen. Die Demut klopft sich nicht selbst auf die Schulter. Was bin ich dankbar, dass Jesus die Scham meines Lebens auf sich genommen hat. Demut zeigt uns immer, dass es eine Sache gibt, auf die wir stolz sein dürfen. Und das ist auf Jesus. Die Demut weist uns immer den Weg hin ans Kreuz, immer zu Jesus. Die Demut lässt uns auf die Knie gehen in Anbetung. Und wer anbetend auf die Knie geht, kann aufrecht vor Menschen stehen. Die Demut zeigt sich auch ganz praktisch in unserem Verhalten anderen Menschen gegenüber. Zum Beispiel in Ehrerbietung. Die Bibel sagt, dass wir einander achten sollen. Einer den anderen höher wie sich selbst. Dass wir einander die Last tragen und uns, wenn es sein muss, auch einander ertragen. Dass wir bereit sind zu vergeben. Jesus sagt einmal, wenn du weißt, dass dein Bruder, deine Schwester, dass sie etwas gegen dich haben, dann verlier keine Zeit. Also Jesus sagt, dann sitze das nicht aus und warte, bis es irgendwann, sondern dann öffne dich und geh den wichtigen Schritt. Bring die Beziehung wieder in Ordnung. Suche, soweit es an dir liegt, Wiederherstellung zu finden. Öffne dich, sprich mit deinem Umfeld, vergrabe es nicht in dir selbst. Die Demut lässt einen freuen über den Erfolg eines anderen und nicht neidisch werden. Im Gegenteil, da ist jemand, der ist durch dich zum Glauben an Jesus gekommen und er macht eine rasante Entwicklung in seinem Glaubensleben. Hey, dann bremse es nicht neidisch aus, sondern dann feier es, weil Gott seinen Weg geht mit diesem Menschen. Ich habe so überlegt, die Demut, sie wird immer einen Weg suchen, um anderen Menschen zu dienen. Wird immer Ausschau halten danach, wie kann ich ein Segen sein für andere Menschen. Frag nicht so sehr, was springt für mich dabei heraus, sondern Gott, wie kann ich mit meinem Leben dafür sorgen, dass dein Reich sich ausbreitet? Wie begegnet eigentlich Gott unserer Scham? Beim Stolz ist es schnell beantwortet. Dem Stolzen widersteht Gott. Aber wie sieht's aus? Wie begegnet er unserer Scham? Und dann habe ich eine erstaunliche und wunderschöne Entdeckung gemacht. In der Scham unseres Lebens, da ist ein Fehler passiert, da eine falsche Entscheidung getroffen. Du schämst dich und in der Scham macht Gott sich auf den Weg. Als Adam und Eva gesündigt haben, Gott sagte, ihr dürft von allen Früchten essen, nur dieser eine einzige Baum in der Mitte des Gartens, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, da lasst die Finger davon, als Zeichen eurer Liebe zu mir. Und Gott hatte ja den Menschen und hat uns immer einen freien Willen geschenkt. Wir wissen, Sünde kam hinein und was tut Gott? Er geht in den Garten. Erstes Buch Mose, drittes Kapitel. Wir lesen einfach mal weiter von den Versen, die wir uns vorhin angeschaut haben. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Er ruft Adam wieder in seine Verantwortung. Da, wo er vorher passiv im Schatten seiner Frau einfach zugeschaut hat, nicht aktiv wurde, ruft Gott und er versucht die Wiederherstellung. Er sagt, Adam, wo bist du? Und dann antwortet Adam. Er sagte, ich hörte dich im Garten, hatte Angst, weil ich nackt war. Er hat sich total geschämt. Darum habe ich mich versteckt, sagt er. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Es war ja Gott klar, aber er wollte es von Adam hören. Und dann ruft er ihn hinein in die Verantwortung und macht den ersten Schritt. Gott macht immer den ersten Schritt. Er kommt, er streckt die Hand entgegen und sagt, versteck dich nicht, zieh dich nicht zurück, öffne dich mir. Gott weiß ja um alles. Er kennt dein ganzes Leben in- und auswendig. Gott hat in Jesus Christus übrigens jedem Menschen die Hand ausgestreckt. Vor 2000 Jahren hat er gesagt, hier bin ich. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Und er macht das Angebot, das ganz freiwillige Angebot, einem jeden Menschen herauszutreten aus der Scham. Dem Stolz Goodbye zu sagen. Ein demütiges Leben zu führen. Im Römerbrief, im 5. Kapitel, der Apostel Paulus, er bringt das so gut auf den Punkt. Er sagt, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Wow, das ist so gut. Der große Tausch fand am Kreuz von Golgatha statt. Wir bringen unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Scham. Wir bringen den ganzen Stolz. Und was macht Gott? Er reinigt unser Leben, füllt uns mit Freude. Und wir gehen in seiner Demut hinein und sind ein Segen für andere Menschen. Das ist so wohltuend, so anziehend. Das macht so viel Freude, wenn du mit solchen Menschen zu tun hast. Ein Mann, der sich mit dem Thema Stolz und Scham sehr gut ausgekannt hat. Er schrieb Folgendes in seinem ersten Brief, 1. Petrus 5, Vers 6. Er sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es, uns zu demütigen. Was ist Gottes Aufgabe? uns zur rechten Zeit zu erhöhen. Gefährlich wird es, wenn wir anfangen, Gottes Part zu übernehmen. Weil dann muss er unseren Part machen. Wenn du anfängst, dich zu erhöhen, wird Gott demütigen. Wenn du dich demütigst, wird Gott zur rechten Zeit erhöhen. Stolz und Scham ist nicht aus eigener Kraft zu besiegen. Übrigens, es braucht immer wieder eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich bringe ihm immer wieder meinen Stolz und meine Scham. Petrus, der das geschrieben hat, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes und er wird euch zur rechten Zeit erhöhen. Der wusste, was für eine Kraft Scham hat. Was Stolz aus einem Leben macht. Er gehörte zur Speerspitze der Jünger Jesu. Petrus, Jakobus und Johannes, die Dönersöhne, diese drei, das war so die Speerspitze. Ich glaube schon, dass er ab und an gedacht hat, wow, ich bin die Eins. Ab und an, wenn du die Evangelien liest, kommt es auch so richtig hervor, er kann es kaum verbergen. Dann kommt die Nacht, in der Jesus verraten wurde, hat ihn abgeführt und Petrus saß in einem Hof beim Feuer. Eine einfache Magd schaut ihn an und sagt, oh, wow, 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 du bist doch auch einer von denen, die mit diesem Jesus zusammen waren. Und er sagt, ich sehe vielleicht dem einen ähnlich, aber nichts damit zu tun. Da liegt eine Verwechslung vor. Hey, bohrt nach, die Magd. Sie sagt, nein, 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 ich bin ziemlich sicher, du bist es. Er sagt ein zweites Mal, nein, Und ein drittes Mal auch noch. Und weißt du, was dann passierte? Dann traf ihn die volle Wucht der Scham. Und in dieser Traurigkeit ging er zurück an den Ort, an dem Jesus ihn damals berufen hatte. Er ging an den See, weil er war ein Fischer. Er ging zu seinem Boot zurück und fuhr hinaus. Und was tut Gott? Genau das, was er bei den ersten Menschen getan hat. Jesus, der Auferstandene, geht an den See. Jesus wartet nicht beleidigt irgendwo in seinem Chefbüro, dass Petrus kommt, anklopft und sagt, oh Meister, wir müssen da was klären. Nein, Jesus macht den ersten Schritt, geht an den See und dann sieht Petrus ihn und nichts kann ihn mehr halten, weil er weiß, Stolz und Scham zerstören mein Leben. Ich brauche Freiheit davon und er springt ins Wasser. Es ist ihm egal, was die anderen drumherum denken und meinen. Und er schwimmt so schnell er kann ans Ufer. Und was tut Jesus? Voller Demut wartet er auf Petrus und hat das Frühstück schon gerichtet. Das Feuer brennt, die Fische sind da. Er hat Frühstück gemacht und nimmt Petrus entgegen. Und er zieht ihm nicht die Ohren lang. Er hält ihm keine Bußpredigt. Nein, er stellt eine einzige Frage. Er sagt, Petrus, liebst du mich? Petrus sagt, Meister, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist die einzige Frage, die Gott dir und mir heute stellt. Er kommt nicht mit Vorwürfen, sondern er sagt zu dir, liebst du mich? Und wenn deine Antwort darauf ausfällt, ja, Herr, du weißt, du kennst mich ganz genau. Ich liebe dich. Wird er dich in seine liebevollen Arme nehmen und sagen, okay, und jetzt gehen wir ran. Jetzt werden wir den Stolz aus dem Leben nehmen. Und durch Demut ersetzen. Und die Scham, die dir immer wieder gesagt hat, du bist das Problem, wird aus deinem Leben genommen und du stellst fest, hey, ich bin viel geliebt. Gott liebt mich, obwohl ich Fehler gemacht habe. Und er liebt mich so sehr, dass er mich nicht lässt, wie ich bin, sondern zum Guten verändert. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Danke, Herr, dass du den ersten Schritt machst. Das ist deine Art. Du kommst auf uns Menschen zu. Danke, dass du uns nicht aufgegeben hast, keinen einzigen von uns. Wie groß auch immer die Scham sein mag, wie groß auch immer die Not ist, die Fehler, die gemacht wurden, du streckst jetzt deine göttliche Hand uns entgegen. Gott sagt zu dir, die Zeit der Scham, des Sich-Schämens ist vorbei, weil ich dich stelle auf einen festen Grund. Die Zeit, dich selbst positionieren zu müssen, dich selbst darzustellen, ist vorbei. Die Zeit des Rückzugs, der Isolation, des Versteckspiels ist vorbei. Gott sagt, weil ich dir heute Morgen begegnen will. Aber du bist maßgeblich entscheidend. Jesus sagt, ich habe alles getan. Es braucht nur dein Ja, Herr. Du weißt um alles. Ich liebe dich. Wenn wir unsere Augen geschlossen halten, niemand umherschaut, möchte ich dich einladen. Wenn du feststellst, da gibt es Dinge in deinem Herzen, da muss Vergebung rein, dann sprich das jetzt aus. Bring es zu Jesus. Wenn du hier bist und sagst, ich hab noch nie einen wirklichen Kontakt mit Gott gemacht, aber wenn es diesen Gott gibt, diesen Gott der Liebe, dann möchte ich gern mein Leben mit ihm führen. Wenn das auf sie, auf dich zutrifft, dann möchte ich sie einladen, ein Zeichen zu setzen, indem sie ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken und damit signalisieren, Gott, ich möchte dich einladen, Jesus, dass du in mein Leben kommst. Wo immer Menschen heute Morgen sind, die sagen, das trifft auf mich zu. Ich möchte heute meine Entscheidung freiwillig treffen. Ich möchte Gott einladen, dass er in mein Leben kommt. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Auch oben auf der Empore, wo immer Menschen sind, wenn sie jetzt ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken. Vielen Dank, ja. Fragen, wo weitere Menschen sind. Sagen, das betrifft mich. Ich weiß, dass das Mut kostet und es geht auch gegen den Stolz. Ich möchte noch einmal fragen, ob noch jemand hier ist, der sagt, ja, heute möchte ich meine Entscheidung treffen. Dann lade ich Sie ein, ebenfalls Ihre Hand dem Himmel entgegenzustrecken und zu signalisieren, Jesus, hier ist mein Leben. Auch im Livestream, überall. Wunderbar. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir miteinander ein Gebet sprechen. Und wenn du das möchtest, dann sprich doch laut mit mir. Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Ich bringe dir jetzt die Fehler meines Lebens. Danke, dass du mir vergibst. Dass du die Scham aus meinem Leben nimmst. Und den Stolz zerbrichst. Sei du mein Herr. In Jesu Namen. Amen.